ein Essen. Und wir freuen uns schon drauf, auch auf die Gäste, die kommen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch dabei ist. Die Einladung, glaube ich, ist relativ spät gekommen. Aber wer noch kommen möchte, ist immer herzlich willkommen. Ja, was ist heute der Sinn meiner Predigt? Also gut, jawohl. Okay, gut, danke. Mich beschäftigt immer noch das Thema Jüngerschaft. Und wir wissen ja, alles im Leben hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, Leben hat seine Zeit und schließlich hat auch Sterben seine Zeit. Und ein altes Sprichwort sagt ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Oder was vielleicht nicht ganz so gut klingt, morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute. Also, und wir wissen alle, 24 Stunden hat er doch, egal ob du reich oder ob du arm bist, ob du in Deutschland oder in Afrika geboren bist. Wenn er vorbei ist, dann kann keiner diese Zeit mehr zurückholen. Haben wir heute noch was zu erledigen oder verschieben wir es doch lieber auf morgen? All unsere guten Vorsätze, all unser altes Gepäck, das wir vielleicht noch mit uns rumschleppen, der morgige Tag, der könnte unsere Rettung, aber auch unser Untergang sein. Ich will uns heute nicht den Tag vermiesen, wenn wir aber glauben, was in der Bibel steht, dann wissen wir nicht, wenn unsere letzte Stunde geschlagen hat. Und das Thema Zeit beschäftigt ja den Menschen schon seit Beginn der Schöpfung bis zum Tag X. Bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und nicht nur wir Christen machen uns Gedanken, wir wissen es alle, Politiker, Wissenschaftler und alle möglichen Leute möchten unserer Zeit ihren Stempel aufdrücken, möchten uns erklären, wie wir unsere Zeit nutzen sollen. Wir wissen zwar, dass Gott alles in seinen Händen hält und dass er jedem Menschen ein bestimmtes Maß an Zeit gegeben hat. Sind wir uns aber bewusst, dass es auch für uns ein zu spät gehen kann. Und schon zu Noahs Zeiten wurden die Menschen überrascht. Die haben auch nicht an solche Märchen geglaubt. Wir leben ja heute auch in so einem normalen Leben, so jetzt einmal. Essen, trinken, arbeiten und je nach Glauben und Befinden beten wir und gehen in eine Gemeinde. Äußerlich ist alles in Ordnung. Innerlich muss jeder selber prüfen, wo er steht. Lebe ich im Willen Gottes? Sind wir wirklich bereit, wenn der Herr uns ruft? Oder schlafen wir? Träumen wir so vor uns hin? Oder jagen wir irgend so einen Zeitgeist hinterher? Und ich möchte uns jetzt ein paar Verse vorlesen aus Matthäus Evangelium, aus Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Und hier geht's um die klugen und um die törichten Jungfrauen. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereut waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, wenn ich wiederkomme. Ich denke, viele von uns haben vielleicht schon Predigt gehört über diese Jungfrauen. Ja, was macht dieses Gleichnis aus? Und dieses Gleichnis von Matthäus, das wird als Sondergut bezeichnet. Und wir wissen es, wegen der Hitze wurde im Orient eine Hochzeit erst am Abend abgehalten. Die Braut erwartet in ihrem Elternhaus den Bräutigam, der sie heimholt dann in sein Haus. Und mit der Braut zusammen waren die Brautjungfern auf den Bräutigam gewartet. Und sobald der Bräutigam sich nähert, hat die Brautjungfern die Aufgabe, dem Bräutigam entgegenzugehen. Weil dies erst am Abend war, mussten sie Stocklampen bei sich haben. Stocklampen wurden also im Freien verwendet. Und die Aufgabe der Jungfrauen war es, sich um das Öl zu kümmern, damit sie bei Bedarf die Lampen wieder nachfüllen konnten. Hat denn die Zahl 10 bei den eine Bedeutung bei diesem Gleichnis? Ich denke schon. 10 ist ja die Zahl der Vollständigkeit, 10 Gebote hat das Gesetz, 10 Finger zählt man an beiden Händen, 10 Personen gehören mindestens zu einer Synagogenversammlung, dann wissen wir alle, der 10. sollte auch Gott gehören. 10 Brote reichen aus für eine Reise. Und 10 Beleidigungen erschöpfen die Geduld. Und ich denke, somit meint Jesus hier die Gemeinde in ihrer Gesamtheit. Alle Gläubigen werden, wenn der Herr kommt, entweder zur Gruppe der Klugen oder der Törichten gehören. Und es ist wiederum das heilige Evangelium, entweder oder. Eine Zwischengruppe, eine Mittelgruppe gibt es nicht. Und wenn wir jetzt gelesen haben von diesem Gleichnis, dass 5 klug waren und 5 waren töricht. Und als es dann wirklich so weit war, ist der Bräutigam gekommen, 5 waren bereit, mit ihm zu gehen. Die anderen hatten wahrscheinlich was anderes zu tun. Sie hatten zwar ihr Lampen dabei, aber, wie gesagt, kein Öl. Aber jetzt haben sie es eilig gekriegt. Haben das Öl gekauft und wollten nun auch zur Hochzeit, was eigentlich irgendwie verständlich ist. Aber niemand hat ihnen die Tür geöffnet. Und dann haben sie gerufen, lass uns doch rein. Und als Antwort sagte er zu ihnen, ich kenne euch nicht. Boah. Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in welcher der Menschensohn kommt. Und ich möchte noch hinzufügen, bis er dich abberuft. Warum ist es denn Jesus so wichtig, dass wir bereit sind? Er kennt uns Menschen. Er weiß ja vielleicht, dass wir uns ablenken lassen. Er weiß, wie vielen Anfechtungen wir ausgesetzt sind. Angebote über Angebote erreichen uns täglich. Und alles wird uns vermittelt, alles ist wichtig. Aber vieles will unsere Zeit auch in Anspruch nehmen. Mach dies, mach jenes. Und meine Frage ist, wo bleibt denn bei all diesen wichtigen Terminen überhaupt noch Zeit für Gott? Und meine Frage ist, haben wir uns diesen Termin heute, diesen Gottesdienst, haben wir uns denn rausstehlen müssen? Sind wir bloß hier, weil es vielleicht eine Pflichtveranstaltung ist? Oder haben wir nichts Besseres zu tun? Vielleicht quält uns unser Gewissen, ich weiß es nicht. Oder haben wir uns wirklich darauf gefreut, mit Jesus diesen Gottesdienst zu feiern und mit all seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit in diesen neuen Tag zu gehen? Und wir wissen alle, wir müssen ja nichts vormachen. Er weiß, wie es in unserem Inneren aussieht. Äußerlich mögen wir ja gut ausschauen. Haben uns schön angezogen, vielleicht noch ein gut riechendes Parfüm, keine Ahnung. Innerlich vielleicht müde, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Keine Perspektive, keine Hoffnung. Kann uns Jesus wirklich weiterhelfen? Hat es denn nicht noch Zeit, bis ich ihm um Hilfe bitte? Und was ist, wenn es morgen schon zu spät ist? Haben diese 5 Jungfrauen auch gedacht, diese Törichten, später reicht es noch, wenn ich mir dieses Öl beschaffe? Äußerlich haben sie sich nicht unterschieden, aber innerlich hat ihnen die Bereitschaft gefehlt. Im Herzen bereit sei, wenn der Herr uns auffordert, was für ihn zu tun. Und im Gleichnis lesen wir dann, dass der Bräutigam seine Ankunft verzögert hat. Und die klugen und die dummen Jungfrauen sind eingeschlafen. Und wir wissen es alle, Schlafen dürfen wir alle. Dafür hat uns ja Gott Tag und Nacht geschenkt. Wir brauchen diese Ruhe. Wir sollen wieder tüchtig werden. Ja, wir sollen wieder wachsam sein. Und dann ist der Bräutigam angekommen. Und alle haben jetzt Licht machen wollen. Gebt uns von eurem Öl, damit wir auch leuchten können. Und die Antwort war nein. Es reicht nicht für alle. Kauft euch selbst das Öl, das ihr braucht. Und das soll uns deutlich machen. Wir selber sind für unser Leben verantwortlich. Das Öl anderer gehört uns nicht. Wir können unsere Hoffnung nicht auf andere setzen. Auch nicht allein auf die Gemeinde. Ausleihe nützt uns nichts. Und in einem Kinderlied heißt es, du bist du. Du bist du und nicht ein anderer. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und ich möchte uns jetzt an Schwerpunkt weitergeben. Jesus sieht dein persönliches Leben an. Wo stehe ich oder wo stehst du, wenn Jesus anklopft? Ich habe mich schon mal besser gefühlt, habe mich schon besser mit meinen Geschwistern verstanden. Das Leben ist ja so ungerecht. Buße, Vergebung, all das ist uns ja nichts Fremdes. Aber jetzt reicht's. Ich kann und will nicht mehr vergeben. Alle gut gemeinten Gespräche und Ratschläge von Freunden, ja sogar die Hilfe von Seelsorgen, all in mir bleiben tiefe Furchen zurück. Aber damit müssen wir uns nicht abfinden. Und wenn Jesus anklopft, soll man frei sein. Wir haben vorhin auch von der Freiheit gesungen. Und im ersten Johannesbrief lesen wir von der Bruderliebe. Ich sage es hier immer wieder, wir verkünden kein Wohlstandsevangelium. Hier geht es um unsere Existenz, um unser ewiges Leben. Nicht nur Freude, Friede, Eierkuchen, wie ja manche so schön sagen. Hier schreibt Johannes im Vers 11, wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und er weiß nicht, wo er hingeht, denn seine Augen sind verblendet. Wir können hier an dieser Stelle auch Bruder, Ehefrau, Ehemann, Schwester oder unseren Nächsten einsetzen. Und bei Matthäus 6, Vers 15 steht, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel auch nicht vergeben. Boah, ich denke, das sind harte Worte, die wir hier lesen. Aber so wird es sein. Was wird sein, wenn uns der Vater nicht vergibt? Wollen wir für immer verloren sein? Und ich denke, wir sollten wirklich gründlich drüber nachdenken, was wir uns da aufbürden, was für eine Last wir da mit uns herumschleppen. Und es gibt ja so viele falsche Bausteine unserer Persönlichkeit, die uns im Laufe unseres Lebens prägen. Zum Beispiel Selbstablehnung. Ach, ich Armer. Das geht von Minderwertigkeit über Groll und Zorn bis zum Rückzug ins eigene Schneckenhaus. Depressionen, Verzweiflung. Und sogar Selbstmord können bittere Wurzeln da werden. Auf der anderen Seite ist so ein falscher Baustein die Rebellion. Kritisieren, richten, Stolz. Man möchte doch alles selber bestimmen. Ja? Misstrauen kommt auf, Zorn und Hass entwickeln sich und werden immer lauter in uns. Rachegedanken, den zeige ich, was lang geht. Auch Rufmord, wissen wir, kann Mord sein. Falsche Mauersteine, die uns umhüllen wollen. Und es werden eigentlich immer mehr, wenn wir nichts dagegen tun. Wir wissen auch, dass man solche Lügengebäude abreißen kann. Jesus sagt, wenn ihr mit eurem Bruder nicht im Reinen seid, dann könnt ihr auch nicht mit mir im Reinen sein. Warum ist denn Jesus ans Kreuz gegangen? Doch nicht, dass wir unser ganzes Leben lang bloß streiten, vielleicht den anderen unter Kontrolle haben wollen? Zur Freiheit hat er uns berufen. Und wer nicht vergeben und Buße tun kann, der ist nicht frei, so steht es in seinem Wort drin, weil ihn die Sünde knechtet. Ja, liebe Geschwister, dazu gehören auch Sachen, die schon in der Vergangenheit liegen, die wir vielleicht schon unter den Deckmantel der Frömmigkeit unter den Teppich gekehrt haben. Manche sagen ja, da lässt man Gras drüber wachsen. Vielleicht denken jetzt wieder manche, jetzt fängt er wieder an. Aber ich sage euch, verdrängen und vergessen ist nicht Buße tun und vergeben. Dann muss auch dieser Satz, wie du mir, so ich dir, keine Bedeutung mehr in unserem Leben haben. Sollte Gott uns Wachstum schenken, wenn wir in Sünde leben? Und ich will hier niemand zu nahe treten. Wir sollten alle Buße tun. Wir alle müssen vergeben. Dann erwartet, das erwartet Jesus einfach von seiner Gemeinde. Aber dann kommen wieder unsere Gedanken. Aber ich bin es doch, der verletzt worden ist. Warum soll ich vergeben? Warum soll ich den ersten Schritt machen? Vergessen wir lieber unseren Stolz. Jesus ist unser Sündenbock. Dazu ist er auch gekommen auf diese Erde. Alle Sünde von uns liegt auf seiner Schulter. Und am Kreuz verliert die Sünde ihre Wirkung. Das gilt für uns alle. Und es gilt auch für dich. Aber ich möchte es nochmal sagen, alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen Jesus dazu. Ich möchte unser Beispiel nennen. Es gibt ja gewisse Naturgesetze, die wir einfach nicht ändern können. Das erste, das Gesetz der Schwerkraft. Wenn man von einer Treppe springt, dann komme ich automatisch unten an. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich bleibe einfach nicht oben. Und das zweite, das Gesetz von Saat und Ernte. Und jeder Gärtner und jeder von uns weiß, wenn wir Salat ernten möchten, müssen wir auch Salatsamen verwenden. Das Entscheidende ist die Art des Samens. So ist es auch bei uns Menschen. Wenn wir Streit und Hass säen, dann werden wir auch Hass und Streit ernten. Manchmal ist es uns gar nicht bewusst, wie sowas passieren kann. Und wir wissen alle, der Teufel tut das Heilige dazu. Und dann kommen wir nicht mehr raus aus diesem Kreis. Nur einer kann dieses Gesetz von Saat und Ernte trennen. Und das ist Jesus. Er hat die Vollmacht vom Vater bekommen. Lass diese Bindung, von der du vielleicht nicht loskommst, von Jesus trennen. Er trennt auch die Saat von Angst und Lüge. Er verwandelt sie in Freude und Hoffnung. Und was ist das für ein schönes Gefühl? Endlich frei sein. Alle Fesseln sind gelöst. Wir sind bereit, wenn er anklopft. Wir wollen nicht wie diese törichten Jungfrauen sein, die sagen, ich habe noch Zeit, ich überlege es mir vielleicht nochmal. Die fünf klugen Jungfrauen, die stehen für die wahren Jünger Christi während der Trübsal. Die Lampen sprechen von Kenntnis und wobei das Öl allgemein das Bild des Heiligen Geistes ist. Wahre Christen sehnen sich nach dem Heiligen Geist. Sie wollen wachsen. Nur so kann man dem Feind widerstehen. Erweckung nennt man sowas. Und die fünf törichten Jungfrauen verkörpern diejenigen, die eigentlich bloß vorgeben, an der messianischen Hoffnung festzuhalten. Sie haben sich nie bekehrt, haben nicht den Heiligen Geist empfangen. Aber die Tatsache, dass alle 10 Jungfrauen schliefen, zeigt, dass es äußerlich fast keinen Unterschied gegeben hat. Warum haben die Klugen den Törichten den kein Öl gegeben? War diese Weigerung nicht selbstsüchtig? Ich sage nein. Im geistlichen Bereich kann niemand den anderen den Heiligen Geist geben. Wir können füreinander beten, dass er den Heiligen Geist bekommt. Und als jetzt der Bräutigam kommt, betonte er, dass er sie nicht kennt. Ein deutliches Zeichen dafür, für mich wenigstens, dass sie nicht wiedergeboren wurden. Und die verschlossene Tür, die bedeutet einmal für jeden das aus. Dann ist es zu spät. Das klingt hart, aber so steht es in seinem Wort drin. Und ich denke, die Lehre, die wir nach Jesu Worten aus diesem Gleichnis ziehen sollen, die heißt, wir wollen wachsam sein, weil Tag und Stunde seines Kommens nicht bekannt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Gläubigen sollen so leben, als ob der Herr jeden Augenblick zurückkommen würde. Das ist auch wieder so ein super Spruch. Sind dann unsere Lampen geschmückt und mit Öl gefüllt? Lebt der Heilige Geist in uns? Sind wir bei der Hochzeit im Himmel dabei? Deshalb ist es so wichtig, nichts auf morgen zu verschieben. Mach heute noch klare Sache mit Jesus. Dieses Gleichnis will es uns auch sagen. Menschen sind immer fehlbar. Wir können in Menschen keinen Ersatz für Jesus finden, auch wenn er noch so klug und überzeugt von sich ist. Und das Entscheidende ist, wir können uns alle selber retten. Dazu ist Jesus gekommen, um zu retten, was verloren ist. Ihr wisst es alle, Ostern war der Anfang. Heute kann es für jeden von uns in Wirklichkeit werden. Jesus will mein, Jesus will dein Herz neu mit seiner Liebe wieder füllen. Er will das Öl in unseren Lampen hell brennen lassen. Dann wird die Wiederkunft Jesu nicht Gericht, sondern Segen für uns sein. Und das ist der Unterschied. Und Jesus sagt ja, dass er das Licht der Welt ist. Und wenn wir in seinem Licht leben sollen, wie will und kann Jesus Licht sein? Das Licht hat ja verschiedene Auswirkungen. Zuerst stellt er mich in sein Licht und zeigt mir, wie ich wirklich bin. Unser Inneres gleicht ja manchmal einem Gebäude mit vielen Zimmern. In manche lassen wir die Leute gern hineinschauen. Dort ist aufgeräumt und angenehm. Aber es gibt auch eine Rumpelkammer, in denen alte Möbel und Unrat versteckt sind. Unzufriedenheit, Undankbarkeit haben sich da eingenistet. Und mein Rat, veranstalten wir heute noch einen Frühjahrsputz. Lass Licht in die dunklen Zimmer. Lass von Jesus die dunklen Tage in helle Tage verwandeln. Er gibt mir wieder Mut. Er tröstet mich. Er gibt mir eine Hoffnung über den Tod hinaus. Das ist das Wichtige. Er möchte, dass wir uns ihm hingeben. Wir sollen nach der Heiligung jagen. Ohne Heiligung, so steht es in der Bibel, wird keiner den Herrn sehen. Wenn wir diesem Licht, wenn wir diesen Worten vertrauen, dann wird diese Botschaft zu einer frohen Botschaft. Freut euch im Herrn, sagt Paulus. Und wenn das durch dein Leben sichtbar wird, dann musst du mal keine Angst haben, dass er dich aussparen wird, so wie es in seinem Wort steht. Mach heute den Anfang. Find ein ehrliches Ja zu ihm. Leg alles ab, was dich noch behindert. Ja, liebe Geschwister, und es macht einen Jünger, einen Nachfolger aus. Mit Jesu Hilfe können wir über Mauern springen. Der Weg zur ewigen Heimat wird frei. Amen. Lass uns jetzt eine Zeit der Stille haben und wer dann möchte, kann dann gern ein Gebet sprechen. Ich werde dann diese Gebetsgemeinschaft abschließen.